Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie an einem Freitag, wo man andere Dinge tun kann, vor dem Wochenende doch noch hierher gefunden haben. Mein Name ist Nikolaus Forgo. Ich bin einer der Professorinnen und Professoren an dieser Fakultät, an der Sie sich gerade befinden. Das ist das Gebäude der Juristischen Fakultät der Uni Wien. Und ich leite hier das Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien. Es ist eine Einrichtung, die 2017 gegründet wurde und seither versucht, eine Rolle zu spielen in diesem Staat und in Europa, wenn es um Rechtsfragen der Digitalisierung geht, in zwei Richtungen. Einerseits versuchen wir, die Digitalisierung des Rechts zu begleiten und andererseits versuchen wir, das Recht der Digitalisierung zu begleiten. Und in letzterem Feld ist natürlich einer der Schwerpunkte über viele Jahre hinweg gewesen und es ist immer noch das Datenschutzrecht und auf der anderen Seite zunehmend in den letzten Monaten und Jahren, wenn man bei drei nicht auf den Bäumen ist und irgendwie annähernd was Ähnliches getan hat, wird man da verhaftet, ist es auch das KI-Recht. Und dazwischen tun wir viel anderes auch noch, was aber für heute vielleicht nicht so relevant ist. Gegenstand dieser Tätigkeiten am Institut ist regelmäßig auch die Zusammenarbeit in größeren Forschungsverbünden, insbesondere in europäisch finanzierten größeren Forschungsverbunden, die sich auch mit KI und Datenschutz und Polizeiarbeit oder innerer und äußerer Sicherheit beschäftigen. Wir haben seit vielen Jahren eine Vielzahl an Projekten in dem Umfeld. Drei der aktuell laufenden Projekte werden Sie heute auch erleben. Die Jüngeren auf dem Podium hier, Entschuldigung, die Jüngeren auf dem Podium hier sind Vertreterinnen und Vertreter dieser Projekte und werden hier aus ihrer Perspektive sprechen. In dieser meiner Funktion ist es dann auch dazu gekommen, dass ich das Privileg hatte, Herrn Magister Maruschek zu treffen. Und ich darf jetzt, glaube ich, vielleicht als allererster, damit niemand anderer uns auf den Fehler aufmerksam macht, auf einen Fehler im Programm hinweisen, nämlich auf den Fehler, dass er dort mit einer falschen Affiliierung oder einer falschen Jobbezeichnung noch geführt wird, nämlich zu Unrecht als Abteilungsleiter, während er in Wirklichkeit Vizedirektor des Bundeskriminalamts ist, aber erst seit wenigen Tagen. Ich bitte um Entschuldigung für diesen Fehler, aber freue mich kindisch und diebisch darüber, den Fehler zum Anlass zu nehmen, das öffentlich machen zu dürfen hier. Also große Freude. Große Freude gleich in doppelter Hinsicht. Erstens, weil wir es natürlich als große Ehre und Freude empfinden, mit dem Bundeskriminalamt und mit dem Innenministerium zusammenarbeiten zu dürfen bei Gelegenheiten wie diesen hier. Aber auch große Ehre und Freude deswegen, weil wir eben jetzt mit einem Vizedirektor haben zusammenarbeiten dürfen und nicht nur unter Anführungszeichen mit einem Abteilungsleiter. Das wertet uns sozusagen noch mehr auf und das sage ich jetzt und das macht mich ganz stolz. Außerdem freue ich mich sehr, dass auch sonst viele Vertreterinnen und Vertreter der Praxis hier sind, wie auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule, also sowohl aus Lehre und Forschung. Und wir werden hoffentlich einen guten gemeinsamen Tag verbringen. Ich werde gleich jetzt meine Anfangsrede beenden und mich ab dann nur noch hierher zurückziehen und die Zwischenmoderation und die Diskussion am Ende leiten dürfen. Ich möchte ein paar Sachen noch zum Housekeeping sagen, bevor ich dann an den Co-Verantwortlichen Maruschek übergeben darf. Zum Housekeeping möchte ich sagen, wir streamen diese Veranstaltung jetzt gerade und wir zeichnen das auch auf und werden es öffentlich zugänglich machen im Nachgang, ungeschnitten. Also es wird so wie hier jetzt gerade stattfindend öffentlich gemacht. Wenn Sie hinten sitzen, werden Sie nicht mit aufgezeichnet. Hier vorne wird aufgezeichnet. Wenn Sie sich melden, dann werden Sie freilich aufgezeichnet. Also wenn Sie irgendeine Rückfrage stellen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, das zu tun. Sie kriegen auch ein Mikrofon aus genau diesem Grund, aber Sie sind dann mit auf diesem Band. Weil nicht alle Leute sich damit wohlfühlen und weil wir auch ein bisschen ein Asset für diejenigen schaffen wollen, die es sich antun, hierher zu kommen, statt nur einfach auf der Couch sitzend den Stream zu verfolgen, gibt es zwei Goodies für die, die hier sind. Erstens, Sie kriegen nachher Kaffee und ein paar Sandwiches. Und zweitens, Sie kriegen die Diskussion off the records. Also wir werden den Stream beenden, bevor wir in die Diskussion gehen. Und ich würde gerne vorschlagen, dass ab dann eine Chatham House Rule gilt. Das bedeutet, was besprochen wird, kann man öffentlich machen, wer was gesagt hat, macht man bitte nicht öffentlich. Das ist so eine Chatham-House-Rule, die ich hier vorschlagen würde. Also es ist natürlich nicht vertraulich, ja, aber zumindest stehen Sie nicht übermorgen in der Zeitung, dass Sie das oder das gesagt hätten hier, hoffentlich. Davon abgesehen, keine besonderen Housekeeping-Rules. Ich würde deswegen auch vorschlagen, dass wir Verständnisfragen unmittelbar nach den jeweiligen Vorträgen machen, die dann auch mit aufgezeichnet werden, aber die Diskussion nicht. Insgesamt haben wir Zeit, gut 2 Stunden, von denen ich jetzt fast meinen Teil schon aufgebraucht habe. Lassen Sie mich schließen mit einem ganz herzlichen Dank an Sie auf dem Podium, an Sie, die Sie hier sind, an die, die zuhören. Es gibt, glaube ich, derzeit rechtspolitisch kaum ein wichtigeres Thema, als wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht. Es wird unsere Welt ungeheuerlich verändern. Es wird auch die Polizeiarbeit ungeheuerlich verändern. Und je früher man beginnt, darüber nachzudenken, wie diese Veränderungen ausschauen können und wie sie ausschauen sollen, desto besser wird man darauf vorbereitet sein. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns dabei helfen und wünsche uns einen inspirierenden Nachmittag und übergebe. Bitte schön.
Einen wunderschönen Nachmittag von meiner Seite. Lieber Nikolaus, herzlichen Dank für deine wertschätzenden Worte, für das Intro, für alle, die bereits gegoogelt haben, rückwirkend mit 1. April, und es ist kein April-Scherz. Ja. Vielen Dank auch für das Interesse hier am Nachmittag, für Ihre Teilnahme. Ich werde aus der Praxis berichten, und mein Ziel hier ist es eigentlich, Ihnen zu sagen, dass AI, KI nicht diese böse Hydra ist, die manchmal medial verbreitet wird. Ich werde Ihnen Beispiele bringen, wo ich Ihnen zeigen kann, wie diese neue Methodik, und darüber sprechen wir, meine Methodik, wie diese neue Methodik aus unserer Sicht des Bundeskriminalamtes, der Kriminal- und Sicherheitspolizei, unsere Arbeit, unsere Ergebnisse in ihrer Qualität steigern können. Und das hat natürlich auch einen mittelbar positiven Impact auf die Sicherheitslage in Österreich. Und daher sehen wir sicherheits- und kriminalpolizeilich die KI als Chance und nicht als Risiko. Wiewohl ich Ihnen auch ein paar Thematiken zu den Risikofaktoren auch erläutern werde. Jetzt muss ich nur mehr den... Ah, da ist er. Ja, genau. Da liegt der Brillen, muss ich mir auch aufsetzen. Ja. Als Chance. Wir haben hier ein bisschen einen Überblick, natürlich eine Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen. Das ist klar, das haben wir alle in den letzten Jahrzehnten miterlebt, wie sich das verändert im Bereich der Telefonie, der Kommunikation. Aber natürlich haben diese Veränderungen auch massivste Auswirkungen auf unsere kriminalpolizeilichen und sicherheitspolizeilichen Betätigungsfelder. Also ein sehr praktisches, plakatives Beispiel zu meiner Zeit, als ich noch im Wiener Sicherheitsbüro tätig war, das war im Paläozoikum Mitte der 90er Jahre, hat es noch den Scheckkartenbetrug gegeben. Den gibt es nicht mehr. Es gibt auch kaum mehr die klassischen Banküberfälle. Kaum mehr. Die sind massiv zurückgegangen. Aber dafür haben wir es mit Tatörtlichkeit zu tun, die nicht sind Straße, Parkplatz, sondern Tatörtlichkeit Internet. Und das stellt uns schon vor großen Herausforderungen. Wo ist der Tatort im Internet, wenn ein Opfer in Österreich um sein Erspartes gebracht wird? Ja? Also da hat es massivste Veränderungen gegeben. Und natürlich nutzen auch die Kriminellen als erstes diese innovativen Möglichkeiten. Denken Sie nur daran, wie täuschend echt Fake-Seiten von der österreichischen Post AG ausschauen oder von bestimmten Banken, wo sie dann aufgefordert werden, dass sie ihre Kontodaten bekannt geben, weil irgendeine Sperre angeblich eingetreten ist. Ja, also die sind ja nicht dumm, unser Gegenüber, so wie wir immer sagen. Und natürlich bringt das auch alles Änderungen in der Datenethik und im Kulturwandel mit sich. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich irgendwo oft eine E-Mail hinschicke und es kommt kein Danke zurück und kein Ja, Danke erhalten, dann ärgere ich mich. Wenn ich früher irgendwo angerufen habe, hat man einen richtig persönlichen Kontakt gehabt. Jetzt schickt man halt eine E-Mail oder man hängt 20 Attachments dazu und kann dann ein Jahr später sagen, er hat sie bekommen und gelesen. Also das ändert sich alles. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns darauf einstellen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, diese letzten Entscheidungen trifft immer der Mensch. Die Entscheidungsfindung, das werde ich Ihnen zeigen, wird massivst erleichtert. Aber entscheiden, ob ich jetzt das Ergebnis so annehme, wie es kommt, was ich noch zusätzlich überprüfen kann, das sind dann in der letzten Phase immer die menschlichen Entscheidungen. Über das werde ich nur ganz kurz drüber gehen. Mögliche Anwendungsgebiete, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben, sind natürlich interne Anwendungen im Bereich der Textanalyse, Wissensdatenbanken, einen kriminalpolizeilichen Thesaurus zu erstellen, den entsprechend abzufragen, also Dolmetschdienste, Übersetzungen, all diese Dinge. Das sind unsere internen Anwendungen, wo wir uns auch schon Gedanken machen, wo könnten wir KI-Methodiken effizient und effektiv einsetzen. Viel wichtiger jetzt als Thema für diesen Vortrag sind die sicherheits- und kriminalpolizeilichen Anwendungsbereiche. Und hier haben wir uns schon Gedanken gemacht, Trend- und Prognoseberechnung. Ich habe ein Beispiel mit. Wir berechnen derzeit für bestimmte Kriminalitätsfelder, wie wird sich die Kriminalität in diesem Bereich, in einem bestimmten Gebiet, in den kommenden 2 bis 3 Monaten in Zukunft entwickeln. Das machen wir jetzt schon. Ja, also das ist ein erster Versuch, von der Gegenwart in die Zukunft zu schauen. Ja? Hotspot-Berechnungen werde ich Ihnen Beispiele zeigen. Da geht es um räumliche Hotspots, die wichtig sind, damit wir wissen, wie können wir unseren Streifendienst vielleicht besser planen. Ja? Wie setzen wir unsere Ressourcen, zivile Kriminalbeamte, uniformierte Kräfte, wie setzen wir die viel zielgerichteter ein? Dazu kommt auch noch ein großer Bereich, der sehr wichtig ist, geografische Fallanalyse. Auch da werde ich ganz kurz eingehen drauf. Im Bereich der Verhandlungsgruppen. Sprachauswertungen, wenn Sie mit einem Geiselnehmer verhandeln oder wenn Sie Erpresserschreiben einschätzen sollen. Also die Einschätzung geht jetzt grob gesprochen in 2 Richtungen. Ja. Wie ernst meint es der oder die Täter? Muss man ein Verweigerungskonzept zum Beispiel fahren oder lässt man sich auf gar keine Verhandlungen ein. Da gibt es verschiedene wissenschaftlich fundierte Methodiken. Auch hier könnte KI helfen. Ja. In der Biometrie, da wird mein Kollege der Ramsel Gerd noch einen eigenen Vortrag darüber machen, jetzt im Anschluss. Wir haben viele Ermittlungen, wo viele Bilder in Chats vorkommen. Wie können wir diese Bilder auswerten, dass wir Verdächtige finden? Reichen da die herkömmlichen Methodiken? Ja. Oder der Bereich OSINT-Analysen in den ganzen Social-Media-Bereichen. Ja? Und ein wesentlicher Punkt ist das Stammdaten-Clearing bei uns. Wenn Sie den Namen Paul Maroschek von 4 verschiedenen Leuten schreiben lassen, werden Sie wahrscheinlich 5 verschiedene Schreibweisen bekommen. Und so ist es auch in Datenbanken. Wir müssen schauen, aus Datenschutzgründen sind wir verpflichtet, dass wir die Personendatensätze zusammenführen können mit bestimmten Methodiken. Weil das kann entlastend oder belastend sein für eine Person. Das ist ein absolutes Muss, dass wir darauf schauen. Da haben wir auch eine datenschutzrechtliche Verpflichtung, dass wir Daten immer qualitativ hochwertig erheben und auch immer richtig stellen und Fehler vermeiden. Das ist eine Verpflichtung für uns. So, also Streifenplanung. Ja. Wir haben da schon seit ziemlich 3 Jahren jetzt eine sehr gute Kooperation auch mit der Wissenschaft. Und das müssen Sie sich vorstellen, wir können ein Streifenkonzept machen, so wie ich früher war als Polizist. Wir sind einfach gefahren und haben auf einen Einsatz gewartet. Jetzt haben wir sehr viele kriminalpolizeiliche statistische Daten über Einbrüche, Autoeinbrüche, Kellereinbrüche, Wohnungseinbrüche. Wir wissen, wo Hotspots sind. Das kann man mit herkömmlichen Methodiken berechnen. Jetzt wäre es natürlich interessant, liefert uns die KI qualitativ hochwertigere Methoden, also Ergebnisse. Ja? Und das heißt, wir können diese Methoden dann nutzen, um diese Aufgabe, die sicherheitspolizeiliche Aufgabe, Streifenplanung in ihrer Qualität zu verbessern. Ja? Und Wir haben zum Beispiel ein Konzept entwickelt, wo den Streifenpolizisten am Funkwagen und den Polizisten am Funkwagen aufgrund verschiedenster Berechnungsmethodiken im Hintergrund auf Basis statistischer Daten die Route vorgeschlagen wird. Wo soll er fahren? Ja, und da werden verschiedene Parameter können damit berücksichtigt werden. Das wäre so ein Konzept, auf das wir denken. Das Gleiche ist zum Beispiel für zivile Streifendienste. Also da geht es zum Beispiel um die Serienerkennung von Kellereinbrüchen, damit man in Zivil streifen kann. Da ist der Ansatz vielleicht ein anderer. Da ist es ein repressiver Ansatz, dass man vielleicht die Täter festnimmt. Im uniformierten Streifendienst ist es meistens ein präventiver Ansatz, also Verhinderung von Straftaten. Also für beide Bereiche gibt es Ideen und gibt es Konzepte, die wir noch im Detail planen müssen und die wir dann testen werden. Ja? Und wir machen das auch, dass wir uns verschiedene Ideen zum Beispiel anschauen und wir binden immer von Anfang die Praktiker und Praktikerinnen mit ein. Und wir haben auch schon verschiedenste Ideen verworfen oder adaptiert oder angepasst, weil wir von unserem Zugang vielleicht nicht so richtig gelegen sind. Also das ist auch immer ein ständiger kooperativer Kommunikationsprozess, wo wir dann verschiedene Sachen ausprobieren, besprechen, abändern und dann erst in die detaillierte Planung reingehen. Aber wichtig für Sie zu wissen ist auch immer, wir holen uns immer das Expertenwissen ab. Das ist ganz wesentlich für uns. Wir wollen nicht an unseren Kunden mit unseren Tools vorbeiproduzieren. Also, das wären solche Vorteile, dass die Erkennungsqualität von Serien massivst erhöht wird. Wir haben dann eine enorme Zeitersparnis bei der Analyse dieser ganzen Fälle. Das heißt, jetzt müssen Sie viele Dinge manuell durchsuchen, lesen. Da könnte Ihnen so eine Methodik helfen und das automationsunterstützt. Bitte, die Betonung liegt auf automationsunterstützt, die Ergebnisse liefern. Ja? Und natürlich muss man sich das Ergebnis, das habe ich schon gesagt, dann auch immer wieder anschauen und das aus der praktischen Erfahrung bewerten. Passt das so oder kann ich noch andere Parameter hinzufügen? Und solche Sachen sind natürlich dann flexibel gestaltbar. Ja, man kann das einmal mit Kellereinbrüchen ausprobieren. Nächste Ausbaustufe vielleicht Autoeinbrüche, Wohnungseinbrüche und solche da Sachen. Und auch immer wichtig, dass dann diese Fälle kooperativ bearbeitet werden können. Was heißt das? Den Fall hat dann nicht ein Polizist, eine Polizistin, sondern es können verschiedene Leute, Experten dann auf diesen Fall zugreifen und ihre Erkenntnisse dazu speichern oder abfragen. Ein anderer großer Bereich ist die soziale Netzwerkanalyse. Da geht es vor allem um Täterstrukturen zu erkennen. Täterstrukturen von verschiedensten Gesichtspunkten. Also Sie können Kommunikationsstrukturen zeichnen, Sie können Firmengeflechte visualisieren, Sie können Geldstromanalysen, Geldströme visualisieren in Form von Netzwerken. Da gibt es natürlich auch schon Methodiken. Auch da geht es um die Frage, liefert uns die KI als Methode ein besseres Ergebnis als die, die wir jetzt verwenden? Ja? Also ja, zum Beispiel nur zur Erklärung, zwei Täter sind über ein Delikt verbunden und dann gibt es mittelbare Beziehungen mit Komplizen, mit Bekannten, wie auch immer. Ja? Und man kann Einzelpersonen dann direkt in Verbindung setzen, man kann einzelne Gruppen visualisieren und man kann dann zum Beispiel, ui, und man kann dann zum Beispiel visualisieren, wer ist der Knoten in so einem Netzwerk. Das ist zum Beispiel nicht unwesentlich, wenn man dann die Ermittlung auf diese Person oder auf dieses Kommunikationsmittel wie ein Handy dann konzentrieren will. Ja? Und da gibt es schon da gibt es schon Methodiken, SNA-Methodiken mit Betweenness, Closeness und wie die alle heißen. Und wir schauen uns jetzt oder wollen uns anschauen, ob wir mit KI-Unterstützung hier, wie gesagt, bessere Ergebnisse liefern können. So ein praktisches Beispiel visualisiert, auch da sind wir beim Thema Digitalisierung. Ja. Wenn Sie heute Ermittlungen haben, es kann schon sein, dass dann haben Sie plötzlich Daten mit 12.000 Mitgliedern einer Tätergruppierung, in Summe mit 25 Millionen Chats und da sind Texte drin, da sind Bilder drin, ja. Und dann gibt es noch, und dann glauben Sie, na, das ist vielleicht das Ende der Fahnenstange. Dann bekommen Sie den nächsten Ermittlungsansatz mit 170.000 Mitgliedern einer Tätergruppierung, mit 700 Millionen Chats. Das muss man sich einmal vorstellen und das müssen Sie erst einmal ermitteln können, ja. Und also das ist die Datendimension. Also in dieser einen Ermittlung gibt es 2 Millionen Bilder. Und von diesen 2 Millionen Bildern sind 250.000 Bilder mit Gesichtern. Ja? Und davon sind ca. 350 Täter identifiziert. Es gibt aber auch noch Bilder mit anderen Motiven, wo im Hintergrund auch wieder Menschen sind, wo vielleicht Täter drauf sind oder Verdächtige drauf sein können. Und das ist eben der Punkt. Wenn Sie das manuell durchsuchen müssen, werden Sie sehr lange brauchen. Und abgesehen von der Zeit wird die Qualität Ihrer manuellen Auswertung sehr gering sein und die Fehlerhäufigkeit wird sehr groß sein. Und jetzt bin ich bei einem wichtigen Thema beim Datenschutz. Wenn ich jetzt eine Bildsuchsoftware verwende, die nicht KI-Methodik anwendet, noch nicht KI-Methodik anwendet, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie mit dieser Bildsuchsoftware 500 Bilder kriegen, wo Sie sagen, ja, das schaut dem Verdächtigen ähnlich. Na, das heißt, Sie haben 500 Personen, die einmal in den ermittlungsverdächtigen Kreis reinfahren. Sie müssen das wieder überprüfen, ob der rausfällt und der drinnen bleibt und so weiter und so fort. Wenden Sie jetzt KI an, kann es sein, wenn die gut arbeitet, dass das nur mehr 200 Personen sind, die als Ergebnis rauskommen. Was heißt das jetzt für die restlichen 300? Für die restlichen 300 ist der Datenschutz gewahrt, weil sie nicht in den verdächtigen Kreis mehr reinfallen. Ja, das ist ganz wichtig, auch für uns. Ja, ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Serientäter, der hat sich auf qualitativ hochwertigste Diebstahl von Triathlonrädern spezialisiert. Ja, der war hochverdächtig. Und wir haben gewusst, dass er bei einer Weihnachtsfeier auftauchen wird. Und bei dieser Weihnachtsfeier wurden Fotos gemacht. Und Sie sehen das jetzt zum Beispiel, ja, das Gesicht des Verdächtigen und ein Foto von der Weihnachtsfeier. Er wurde mit dieser KI-unterstützten Software gefunden. Ja, das würden Sie manuell oder mit einer normalen Software mit diesen Veränderungen, mit den Brillen auf nicht so schnell erreichen und nicht in dieser Qualität erreichen. Also KI ist eine Chance, qualitativ hochwertigste Ergebnisse zu liefern und dadurch aber auch den Datenschutz für andere Personen zu wahren. Hier haben Sie so, und auf das lege ich auch Wert, ja, hier haben Sie so geografische Hotspot-Gebiete. Die wurden mit herkömmlichen Methodiken erstellt und darauf basierend wird der Streifendienst geplant. Oder hier haben Sie eine Grafik über eine räumliche Fallanalyse. Was ist eine räumliche Fallanalyse? Sie haben zum Beispiel einen Serienvergewaltiger und Sie brauchen einen Ermittlungsansatz. Und da können Sie mit einer bestimmten Methodik feststellen, wo hat der Serienvergewaltiger seinen räumlichen Ankerpunkt. Das heißt, wo wohnt er vielleicht? Wo ist seine Arbeitsstätte? Oder wo steigt er jeden Tag um, wenn er in die Arbeit fährt, vom Zug in eine U-Bahn-Linie oder sonst irgendetwas? Und das System, das jetzt herkömmlich mathematisch berechnet, ja, zeigt Ihnen, wo könnte dieser Serienvergewaltiger mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in einer räumlichen Zelle, hier auf einer Landkarte, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er dort seinen Ankerpunkt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Das dient als Ermittlungsunterstützung, dass man vielleicht in diesem Gebiet, wo die höchste Wahrscheinlichkeit für seinen Ankerpunkt ist, dann eine entsprechende kriminalpolizeiliche Maßnahme aufsetzt, um den Täter auszuforschen, wie zum Beispiel einen zivilen Streifendienst und so weiter. Ja, also auch das kann man vielleicht, das muss man testen, mit einer KI-Methodik verbessern. Ja, und hier den Ermittlungsansatz zielgerichteter machen. So, das ist damit gemeint. GOI hört man auch immer wieder. Hier geht es vor allem um die Thematiken sehen. Was meine ich damit? Man bekommt derzeit schon viele Bilder von Gebieten zur Verfügung gestellt, Satellitenbilder. Wäre interessant, ja, wenn wir mit einer KI-Methodik leichter herausfinden können anhand dieser Bilder, wo sind zum Beispiel Hanfplantagen im öffentlichen Raum? Wir haben das immer wieder, vor allem im Sommer dann, dass irgendwo in irgendwelchen Dörfern, in irgendwelchen in irgendwelchen landwirtschaftlichen Gebieten dann Hanfplantagen geerntet werden. Das kann man dann aus der Luft vielleicht frühzeitig erkennen und die entsprechenden Ermittlungen leiten. Oder lesen, dass man zum Beispiel aus Freitexten Adressen rauslesen kann, automationsunterstützt und das gleichzeitig auf einer Landkarte visualisieren kann. Auch das wäre sehr hilfreich für die polizeiliche Arbeit. Und dann eben das Analysieren, dass man Hotspot-Vorhersagen machen kann. Ich habe Ihnen so einen kleinen Hotspot gezeigt, dass man aber auch vorhersagen kann mit einer KI-Methode, wo wird sich dieser Hotspot in den nächsten 3, 4, 5, 6 Tagen hinentwickeln? Als Prognose, als Zukunftsprognose, ja? Zeitserien. Ja? Was aber immer wichtiger ist, und das betrifft nicht nur Geo-AI, das ist hier bitte dieser Part. Da. Und das ist ganz wichtig. Ja. Man muss entsprechend, und das ist dann die Qualität dieser Methodik, man muss entsprechend die Daten einmal vorbereiten. Das ist ganz ein wichtiger Prozess. Man muss die Modelle entsprechend trainieren und dann muss man die Analysen und die Ergebnisse daraus überprüfen, ob die passen. Das heißt, man muss auch viele, viele Qualitätskriterien einführen, wenn man solche Methodiken plant und einsetzen möchte. Das muss alles im Vorfeld passieren, damit man garantieren kann, dass man alles Menschenmögliche getan hat, um bestimmte Risiken zu vermeiden. Ja, Fehlergebnisse zum Beispiel oder unscharfe Ergebnisse. Und erst wenn diese Qualitätschecks abgeschlossen sind, positiv abgeschlossen sind, erst dann kann man an die Verwendung des Modells denken. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, der auch im AI Act vorkommt, betrifft aber dort hauptsächlich private Firmen, die das entwickeln. Aber natürlich sollten wir das in unseren Bereichen selbst auch entwickeln. Ist das ein absolutes Muss, dass wir uns an solche Dinge halten werden, halten müssen und auch halten wollen? Das ist ein Beispiel einer Trendprognose, wie wir sie derzeit berechnen. Also das war hier die Gegenwart im Dezember 2022 und wir haben den Internetbetrug anhand der Erfahrung, sage ich jetzt einmal, aus der Vergangenheit, aus dem historischen Verlauf aus der Vergangenheit mit Konfidenzintervallberechnungen nach vorne berechnet auf 2 bis 3 Monate. Und länger sind solche Zeiträume nicht seriös, weil dann wird das Intervall zu groß, also die Aussage zu unscharf. Es funktioniert für bestimmte Gebiete und bestimmte Delikte. Und wie gesagt, da ist auch die Frage, ob uns da KI-Methodiken auch helfen können, diese Vorhersagen, diese Prognosen einfach genauer zu machen und zu liefern, weil das ist ein wichtiger Punkt für die strategische Planung, wenn ich als polizeiliche Führungskraft weiß, wohin wird sich in einem bestimmten Gebiet eine bestimmte Kriminalitätsform entwickeln, womit muss ich in Zukunft rechnen? Das ist die Kernfrage. Ja. So. Na. Jetzt geht's. Risiken. Natürlich, und das bitte, das ist mir besonders wichtig. Ja. Alles, was wir tun, jetzt lassen Sie das Thema KI weg. Alles im sicherheits- und kriminalpolizeilichen Bereich, was wir tun, basiert auf einer rechtlichen Grundlage. Das können wir als österreichische Polizei garantieren. Aber da geht es natürlich auch bei KI die regulatorischen Herausforderungen. Sie haben die Diskussionen rund um den AI Act mitbekommen. Es geht auch um die technischen Unzulänglichkeiten, die damit passieren können. Darum habe ich ja auch gesagt, man muss, bevor man solche Modelle in Betrieb nimmt, das vorher nach strengen Qualitätskriterien aus verschiedenen Blickwinkeln prüfen und betrachten. Das ist absolut notwendig. Und natürlich gibt es auch immer wieder ethische Bedenken. Die muss man ernst nehmen, das ist vollkommen klar. Und der Verlust der menschlichen Entscheidungskompetenz, das ist ein reales Risiko natürlich, weil, das sage ich ganz ehrlich, wenn ich etwas vom Computer geliefert bekomme, wer schaut noch genau, ja, und hinterfragt das? Natürlich, auf der einen Seite haben wir das Spannungsverhältnis, der Computer hilft uns, der erleichtert uns die Sache, macht das schneller, aber ich muss, und das darf ich nie vergessen, das habe ich auch eingangs gesagt, ich muss mir auch überlegen, kann diese Entscheidung passen, kann dieser Entscheidungsvorschlag passen, kann dieser Lösungsvorschlag passen, was kann ich aus praktischer Sicht noch dazu nehmen, was muss ich noch dazu nehmen und dann kann ich erst meine konkrete sicherheits- oder kriminalpolizeiliche Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig, dass man da auf gut Deutsch gesagt nicht so bequem wird, nur am Knopf drückt und das einfach als gegeben hinnimmt. Ja. Datenschutz, natürlich, das ist immer ein Riesenthema, weil es auch um personenbezogene Daten sehr oft geht, um Sicherheitslücken. Aber das sind alles für uns keine neuen Themen. Wir arbeiten schon seit Jahrzehnten mit vielen Daten und jetzt rein von der IT-Security, sage ich jetzt einmal, ist das der höchste Standard und wir sind den Datenschutz absolut verpflichtet. Wir haben ganz strenge Kriterien, wenn wir eine Applikation in Betrieb nehmen wollen, was wir da alles machen müssen. Wir haben verschiedene Kontrollinstanzen, Rechtsschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter, die alle eingebunden sind, bevor solche Anwendungen in Betrieb gehen. Also das ist für uns selbstverständlich. Ja, Vertrauensverlust, das ist halt sehr medial abhängig, was medial da kommuniziert wird. Ja. Und Kompetenzdefizite, wir haben das ja auch intern schon diskutiert. Natürlich wird sich auch bei uns in vielen Bereichen das Berufsbild ändern müssen, das Ausbildungsprogramm ändern müssen. Wir suchen derzeit Data Scientisten, Data Analysten, die damit umgehen können. Diese Expertisen sind jetzt bei uns natürlich gefragt, aber auch da werden wir uns rechtzeitig darauf einstellen. Emotionale und kulturelle Widerstände, ja, das gibt es immer. Und die Qualitätsrisiken. Ein potenzieller Qualitätsverlust in traditionellen Arbeitsbereichen, das sehe ich im Polizeibereich jetzt nicht so dramatisch. Natürlich wird sich auch die Arbeitsweise in verschiedensten Bereichen ändern. Aber es wird alles viel schneller gehen, hoffen wir, und viel zielgerichteter passieren. Chancen von KI, das ist jetzt ganz wichtig. Ja. Also wir erwarten uns da wirklich eine Effizienzsteigerung durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten. Und noch einmal bitte, all das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, also Hotspot-Analysen, zum Beispiel soziale Netzwerkanalysen, dafür haben wir bereits bestehende rechtliche Grundlagen. Also unsere Arbeitsanalyse-Datenbanken sind auf Paragraph 53 Absatz auf 53a Absatz 2 SBG gestützt, dort ist alles genau geregelt. Was jetzt neu dazukommt zu diesem Thema AI, es ist erstmalig, dass die Methodik dazu geregelt wird. Wenn wir eine Arbeitsanalyse-Datenbank mit all den notwendigen Formerfordernissen in Betrieb nehmen, ist nicht geregelt, ob ich jetzt mit Excel arbeite oder ob ich ein Grafiktool Analyst Notebook verwende und. Das ist nicht geregelt. Diese rechtlichen Grundlagen sind methodenfrei. Ich will das ein bisschen überspitzt formulieren. In der rechtlichen Grundlage für die Observation steht nicht drinnen, ob Sie ein Weitwinkelobjektiv verwenden dürfen und unter welchen Voraussetzungen Sie ein 600 mm Teleobjektiv verwenden dürfen. Das wird jetzt mit dem AI-Act kommen in vielen Bereichen. Da wird erstmalig die Methodik von an sich rechtlich erlaubten Tätigkeitsbereichen, die wird mit dem AI-Act erstmalig geregelt. Das ist auch für uns als Polizei neu. Ja, Kriminalitätsbegriff, ja, auch Fortschritte in der Ermittlung und Prävention. Ja, wenn ich über viele Akten oder Straf- oder Kriminalfälle schnell herausfiltern könnte, wie schaut ein Opferprofil aus vom Telefonbetrug, vom Tochter-Sohn-Trick? Wenn ich das zielgerichtet schneller erarbeiten kann, kann ich auch zielgerichteter eine Präventivmaßnahme draufsetzen. Ja, also Schlagwort oder auch Schlagwort Jugendkriminalität oder Delikte gegen ältere Menschen. Das hat auch einen massiv präventiven Mehrwert. Ja, Wissensmanagement ist für uns auch immer wieder so ein Thema. Und die große Chance ist natürlich, der Sicherheit und der Datenschutz. Also da sehe ich die größte Chance, dass wir dadurch massivste Verbesserungen erreichen werden. Für die Sicherheitslage in Österreich, wir werden in vielen Bereichen auch die Ermittlungstätigkeit und damit die Aufklärungsarbeit viel besser unterstützen können. Die sicherheitspolizeiliche Unterstützung im Streifendienstbereich und diesen Fällen. Und da erwarten wir uns schon auch indirekt positive Effekte auf die Sicherheitslage in einem bestimmten Gebiet in der Bevölkerung. Ja, Mehrwert nutzen, das ist die Zusammenfassung hier. Wir werden hoffentlich diese validere Entscheidungsgrundlagen bekommen. Wir werden auch hoffentlich, wenn wir auf die Phänomene schauen, da vielleicht früher die Phänomene früher erkennen und die Bündelung von Informationen, Ressourcen, Tools und Erfahrungen, auch das leben wir zum Teil jetzt schon. Also wir haben sehr, sehr gute Kontakte mit anderen Polizeieinheiten, die sich mit ähnlichen Thematiken befassen. Ich sage nur das Stichwort Europol. Wir haben da eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, weil wir auch das Rad nicht doppelt erfinden wollen. Wenn von Europol ein Tool zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel Bildsuche, dann testen wir das, weil dann brauchen wir das nicht selbst entwickeln oder selbst kaufen und so weiter und so fort. Also wir versuchen natürlich auch hier auf Basis der Kooperation unsere positiven und negativen Erfahrungen mit anderen Polizeieinheiten auszutauschen, voneinander zu lernen und voneinander zu profitieren. Ja, und wir wollen eigentlich, wie es so schön heißt, mit einem spanischen Fremdwort, State of the Art bleiben, weil all das, was unser Gegenüber, die Kriminellen anwenden, das muss man sagen, die wenden es früher an. Wir sind immer 2 bis 3 Schritten da hinten nach. Da müssen wir uns rechtzeitig darauf einstellen, um diesen Abstand zu verkürzen und auch dann mit den richtigen Tools auch entsprechend entgegentreten zu können und entgegenwirken zu können. Also summa summarum, wir sind gerade seit 3 Jahren dabei, dass wir uns im Bereich KI zukunftsfit machen, und das und diese Entwicklung sehe ich sehr, sehr positiv.
Ich würde, wie angekündigt, gerne fragen, ob es Rückfragen gibt, sachbezogene Rückfragen, die wir jetzt gleich diskutieren wollen. Bitte schön. Sind Sie so lieb und warten nur auf das Mikrofon?
Vielen Dank. Eine Frage zu den Datenschutzverletzungen. Mhm. Wie viele Artikel 33 Meldungen gab es in den letzten Jahren?
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig, weil das macht bei uns eine andere Sektion, das ist die Sektion 3, die Datenschutzabteilung, aber das kann ich jetzt nicht sagen.
Auch kein ungefähr.
Nein, das wäre jetzt unseriös, wenn ich Ihnen da irgendeine Zahl sagen würde. Aber ich kann Ihnen sagen, dass aus unserer Sicht bei uns im Bundeskriminalamt, dass es da, Raimund, was haben wir da gehabt bis jetzt? Also gar keine. Na, das weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob die letzten 6 Jahre, also das müssen wir dann entsprechend recherchieren, aber es geht gegen null.
Gut. Wenn es sonst jetzt keine aktuelle Frage gibt, dann würde ich gerne übergeben an den Herrn Ministerialrat Magister Ramftl, der die schwierige Aufgabe haben wird, jetzt eines der wahrscheinlich überhaupt meist diskutierten Themen rund um den AI Act, was sich letztlich auch darin zum Ausdruck bringt, dass die einschlägige Bestimmung im Artikel 5 jetzt, glaube ich, über 3 Seiten, die sich nämlich mit der Echtzeitüberwachung und der KI-Verwendung beschäftigt, uns darüber einen Überblick zu geben, wie denn das derzeit so ist, also wo sozusagen das Starting Point ist. Herr Ramftl ist vom Beruf her Leiter des Büros 63 Tatort im Bundeskriminalamt und einer der, also ich verfüge nicht über die Kompetenz, um das endgültig beurteilen zu können, aber nach meiner Einschätzung einer der führenden Leute, die es in Österreich in diesem Land gibt, ganz ohne Zweifel, wenn es geht um Fragen der Gesichtserkennung. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich mit dem, was wirklich los ist. Bitte, vielen herzlichen Dank.
Danke, Herr Professor. Sie haben mich jetzt mit der Einführung ganz schön unter Druck gesetzt. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin Büroleiter, hierarchisch gesehen 2 Ebenen unter dem Herrn Vizedirektor. Ich möchte Ihnen einige Informationen jetzt bieten zum im operativen Einsatz befindlichen Gesichtserkennungssystem im Bundeskriminalamt. 3 große Bereiche, einen kurzen Überblick über den praktischen Ablauf. Nachdem wir uns hier im Juridikum befinden, einen Schwerpunkt, die rechtlichen Grundlagen, und zum Schluss habe ich noch 2 oder 3 Folien mit Statistiken. Ganz kurz nur, wie wir begonnen haben, 2016 nach den Rechtsänderungen im Sicherheitspolizeigesetz und im BfH-Verfahrensgesetz. Wir haben eine europaweite Ausschreibung durchgeführt, 4 Bewerber, Bestbieter ausgewählt, Nach der Lieferung, Projektumsetzung, Pilotphase, den operativen Start im Bundeskriminalamt mit August 2020 und im ersten Quartal 2024 haben wir jetzt auch besonders geschulte Anwender in den Landeskriminalämtern für die Gesichtserkennung berechtigt. Der praktische Ablauf in der Gesichtserkennung: Es gibt eine Anzeige, weil es eine gerichtlich strafbare Handlung gibt. Die Protokollierung erfolgt in dem Aktenverwaltungssystem. Wenn es Fotos des Täters oder der Täterin gibt, werden diese sichergestellt. Wenn eine Bildverbesserung erforderlich ist, wird die in dem jeweiligen Landeskriminalamt durchgeführt. Es gibt ein Bildbearbeitungsprogramm, ein forensisches, wo jeder Bearbeitungsschritt dokumentiert wird und als PDF dem Akt beigelegt werden kann. Danach wird dieses Gesichtsbild in der Spuren- und Trefferverwaltung gespeichert. Es ist eine Administrativdatenbank. Es erfolgt die Übermittlung automatisiert an das Gesichtserkennungssystem. Im Gesichtserkennungssystem erfolgt der Initialabgleich, der erste Abgleich, immer durch Expertinnen bei mir im Büro im Bundeskriminalamt. Das heißt, sämtliche Abgleiche, die durchgeführt werden, die Erstabgleiche, erfolgen ausschließlich im Bundeskriminalamt für sämtliche Dienststellen österreichweit. Danach wird dieser Abgleichsbericht mit der Kandidatenliste der jeweiligen Ermittlungsdienststelle zur Verfügung gestellt, die mit diesem Bericht dann weiterarbeiten können und sollen. Und danach gibt es eine Rückmeldung im System, ob bei dieser Kandidatenliste aufgrund der weiterführenden Ermittlungen die Ermittlungsdienststelle zu dem Entschluss gekommen ist, ja, es gibt den Grund, gegen eine bestimmte Person weiter zu ermitteln. Und wenn diese Ermittlungen zu dem Ergebnis führen, dass da einen Anlassbericht oder ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft geschickt wird, dann bekommen wir die Rückmeldung, dass aus unserer Sicht ein Kandidat aus dieser Kandidatenliste tatsächlich als Täter in Frage kommt. Welche Dienststellen arbeiten mit dem System? Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Die Bildquellen, alles, womit nach einer erfolgten vorsätzlich gerichtlichen Straftat ein unbekannter Täter aufgenommen, fotografiert, videografiert wird. Das heißt, das Gesichtserkennungssystem kommt ausschließlich oder so gut wie immer auch nur dann zum Einsatz, wenn es nichts anderes gibt als ein Gesichtsbild der oder des unbekannten Täters. Die Vergleichsdaten: Aktuell sind wir mit der erkennungsdienstlichen Evidenz verbunden, also wir, das Gesichtserkennungssystem. In der erkennungsdienstlichen Evidenz sind aktuell rund 670.000 Personen gespeichert. Das sind Personen, die entweder wegen einer vorsätzlich gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt sind oder verdächtig sind. Gut, was können wir machen mit dem Gesichtserkennungssystem? In erster Linie mal, und das Wichtigste, was ich gerade angesprochen habe, man kann ein Gesichtsbild eines unbekannten Täters mit den Personen in der erkennungsdienstlichen Evidenz abgleichen. Wir können auch, oder machen das auch relativ oft, wenn aufgrund anderer Ermittlungen ein Verdächtiger oder eine Person von Interesse, wenn man das bezeichnen will, ausgeforscht wird, dann können wir mit dem Gesichtserkennungssystem diese Person mit dem Spurenbild vergleichen und aufgrund der Wahrscheinlichkeit, die das System angibt, den Kollegen oder Kolleginnen mitteilen: Okay, wir haben einen Übereinstimmungswert von 2%, bedeutet de facto, ihr müsst weiter ermitteln, weil das wird wahrscheinlich nichts werden. Wenn wir uns in einem Bereich von 90 oder mehr Prozent bewegen, bekommen die Kollegen und die Kolleginnen die Information: Es ist definitiv keine Identifizierung, aber wir schlagen auf jeden Fall dringend vor, weitere Ermittlungen in dieser Richtung durchzuführen. Und was wir auch machen und was auch schon passiert ist, ist das, dass wenn aufgrund der herkömmlichen polizeilichen Ermittlungen Personen in den Verdacht geraten, diese strafbare Handlung begangen zu haben, dann machen wir auch einen 1-zu-1-Vergleich und ist auch schon einige Male der Fall gewesen, dass wir den ermittelten Dienststellen mitteilen mussten, die Ermittlungen müssen weitergehen, weil die Person, die Sie eigentlich als Täter oder Täterin im Fokus hätten, aufgrund des Abgleichsergebnisses nach unserer Ansicht definitiv nicht Täter oder Täterin sein kann. Wir befinden uns hier im Juridikum. Das heißt, meine Präsentation hat klarerweise eine schwere juristische Schlagseite. Also es gibt wenig Spektakuläres zu sehen, aber ich glaube, das ist auch das, was in dem Zusammenhang von mir gefordert wurde. Ganz wichtig, das ist der Ergebnisbericht. der dieser Kandidatenliste beiliegt, beziehungsweise diesem Bericht liegt die Kandidatenliste bei. Und der erste Satz in diesem Ergebnisbericht sagt schon aus, dass der Abgleich mit dem Gesichtserkennungssystem keine Identifizierung ist. Das heißt, alle Beamtinnen und Beamtinnen wissen definitiv, das ist nicht ein Ergebnisbericht, wie er sonst nach einem daktyloskopischen Abgleich kommt, wo zwei Daktyloskopen bestätigen, dass der Fingerabdruck, der hier auf diesem Pult gesichert wurde, definitiv von Ranfried Gerhard stammt. Ob er berechtigt hier war oder nicht, ist dann zu überprüfen, aber jedenfalls ist der Fingerabdruck von mir. Wir sind auch nicht im Bereich der DNA, wo wir Wahrscheinlichkeiten von 1 zu 2, 3, 4, 5 Milliarden haben. In diesem Bereich bewegen wir uns nicht. Und darum der explizite Hinweis als erster Satz, dass es sich um keine Identifizierung handelt, sondern dass es ermöglichen sollte, aufgrund dieses Ergebnisberichtes und der Kandidatenliste weitere Ermittlungen durchzuführen. Ich erspare es mir, Ihnen jetzt das Wort für Wort vorzulesen, aber wir weisen selbst darauf hin, dass man unter Umständen oder wenn es möglich ist, auch eine Wahllichtbildvorlage nach 163 StPO mit den Zeugen machen soll. Also das heißt, wir weisen in jedem einzelnen Bericht, den wir verschicken, darauf hin, dass wir nicht einen Täter oder eine Täterin identifiziert haben, sondern weitere Ermittlungen ermöglichen wollen. Zum menschlichen Faktor. Jeder Ergebnisbericht wird klarerweise, bevor er den Ermittlungsdienststellen zur Verfügung gestellt wird, von den Sachbearbeitern oder Sachbearbeiterinnen bei mir im Büro einmal überprüft. Mindestens einmal. Dann geht diese Kandidatenliste mit dem Ergebnisbericht an die Ermittlungsdienststelle. Klarerweise schaut sich in der Ermittlungsdienststelle mindestens ein Beamter oder eine Beamtin diesen Ergebnisbericht wieder an und trifft die Entscheidung, weiter zu ermitteln oder gegen diese oder jene Person bzw. Kandidaten weiter zu ermitteln. Wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass Maßnahmen, insbesondere Zwangsmaßnahmen, durchgeführt werden sollen, müssen wir als Kriminalpolizei ja klarerweise an die Staatsanwaltschaft herantreten. Das heißt, der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin ist dann die dritte Person, die sich diesen Ergebnisbericht anschaut. Und wenn es dann eine Maßnahme gibt, die eine gerichtliche Bewilligung braucht, ist dann der Richter oder die Richterin die vierte Person, die sich diesen Ergebnisbericht mit Kandidatenliste anschaut. Das heißt, Minimum sind, bis tatsächlich Zwangsmaßnahmen gesetzt werden, vier Menschen, acht Augen, die sich das anschauen. Das heißt, es passiert nichts automatisch oder automatisiert. Das ist mir ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen. Das wird nämlich hin und wieder in Medien anders dargestellt. Ist mir schon klar, es ist nicht so viel Platz, um alles zu beschreiben. Da muss man Grafik auch dazugegeben für die Personen, die funktionelle Analphabeten sind. Aber nichtsdestotrotz, Faktum ist, mindestens vier Personen schauen sich das an, bevor es eine Zwangsmaßnahme gibt. So, die rechtlichen Grundlagen. Insbesondere ausführlich dargestellt, weil auch in der öffentlichen Diskussion hin und wieder die Meinung vorherrscht oder die Meinung veröffentlicht wird, wir haben keine oder keine ausreichende Grundlage für die Gesichtserkennung. Es ist einmal klar, es bedarf einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung. Also es gibt keinen Abgleich bei Verwaltungsübertretungen. Es gibt keine Live-Überwachungen. Das heißt, das Gesichtserkennungssystem, das wir verwenden, ist mit keinen Live-Kameras verbunden, weder mit den U-Bahn-Linien in Wien, noch mit dem Flughafen, noch mit dem Hauptbahnhof. Und es gibt auch keine Online-Verbindungen irgendwohin. Unsere Rechtsgrundlage ist der Paragraph 75 des Sicherheitspolizeigesetzes. Im Absatz 1, ich lese auch nicht alles vor, der Absatz 1 regelt die Verarbeitung der Faktor von erkennungsdienstlichen Daten von Personen, die bekannt sind, mit Ausnahme des 66 Absatz 1, da geht es nämlich um unbekannte Leichen, da wissen wir, wie schon der Begriff sagt, nicht genau, wer das ist, klarerweise. Das heißt, 75.1 regelt die Personen, die gespeichert sind in der zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz. Der Paragraph 75.1a wurde mit der Novelle im März, mit 1. März 2016 eingefügt und damit wurde explizit festgestellt, dass wir in der zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz Spuren speichern dürfen, die man mit erkennungsdienstlichen Maßnahmen ermitteln könnte. Das heißt, das sind DNA-Spuren, das sind Fingerabdrücke und das sind insbesondere auch Gesichtsbilder. Das ist hier in den erläuternden Bemerkungen, die ich Ihnen auf die Leinwand werfen kann, noch einmal explizit angeführt. Davon umfasst sind ausschließlich solche Spuren, die durch erkennungsdienstliche Maßnahmen ermittelt werden können, Papillarlinienabdrücke, DNA-Profile oder Abbildungen, die somit eindeutig einer bestimmten Person zuordnenbar sind. Und der Absatz 2 des § 75 Sicherheitspolizeigesetz regelt die Abfragen und die Übermittlungen nach den Abgleichen der Daten nach Absatz 1 und 1a. Und auch hier die Erläuterung zur Regierungsvorlage. Und ich habe Ihnen hier auch diesen einen ausschlaggebenden Satz, der sehr wohl ganz eindeutig nach meinem Dafürhalten aussagt, dass man, wie man diese Gesetzesänderung durchgeführt hat, explizit auf die Gesichtserkennung abgestellt hat. Hier steht nämlich, davon ist umfasst ist auch der aufgrund neuester technischer Entwicklungen mögliche automationsunterstützte Vergleich von Lichtbildern. Das heißt, man hat nicht eine Änderung gemacht und nicht darauf Bezug genommen, was man tatsächlich mit dieser Änderung bezweckt, sondern es steht ausdrücklich dieser automatisierte bzw. automationsunterstützte Vergleich von Lichtbildern in den erläuternden Bemerkungen. Der § 57.2 ermöglicht uns, dass wir zu diesen Gesichtsbildern in der Administrativdatenbank auch in der Verwaltungsdatenbank auch Administrativdaten speichern, sprich Tatort, Tatzeit, die einschreitenden Beamten. Der Geschädigte ist drinnen. In dieser Spurenverwaltungsdatenbank ist allerdings eine Abfrage mit Personendaten nicht möglich. Das heißt, in dieser Datenbank kann ich mit einer Aktenzahl suchen, ich kann möglicherweise mit einer Lichtbildnummer suchen, aber ich kann jetzt in dieser Datenbank nicht nachschauen, wurde beim Ranzl Gerhard irgendwann einmal eingebrochen, ist er Opfer gewesen oder ist der Ranzl Gerhard irgendwann einmal Sachbearbeiter in einem Fall gewesen. Abfragen mit personenbezogenen Daten sind nicht möglich. Mit 1. Juni 2016 wurde auch das BFH-Verfahrensgesetz geändert. Ich habe Ihnen hier angeführt, im Absatz 1 sind sämtliche Datenkategorien des § 27 angeführt, die verarbeitet werden dürfen nach dem BFH-Verfahrensgesetz. Ich habe nicht alle angeführt, nur die ersten wichtigsten und dann 13.13 die Lichtbilder. Mit 1. Juni 2016 wurde der Absatz 2 des BFH-Verfahrensgesetzes dahingehend geändert, dass man mit seinem Lichtbild angeführt hat. Das heißt, man darf seit diesem Zeitpunkt im zentralen Fremdenregister auch mit einem Lichtbild abfragen. Das ermöglicht uns auch, das zentrale Fremdenregister an die Gesichtserkennung anzubinden. Und der § 29 BFH-Verfahrensgesetz regelt die Übermittlung der personenbezogenen Daten. Und da ist unter Ziffer 1 angeführt die Sicherheitsbehörden und unter Ziffer 2 die staatsanwaltschaftlichen Behörden und Ziffer 3 sind die Zivil- und Strafgerichte. Das heißt, Abgleich, Übermittlung dieser Daten ist aus unserer Sicht sowohl im Sicherheitspolizeigesetz als auch im BFH-Verfahrensgesetz ausdrücklich geregelt. Ich möchte kurz auf zwei Rechtsakte der Europäischen Union eingehen, die beide noch nicht veröffentlicht sind, die aber beide in den sogenannten Trilogverhandlungen fertig ausverhandelt sind. Der AI Act, also das Gesetz über die künstliche Intelligenz, wurde vom Europäischen Parlament auch schon angenommen. Und wenn ich den Status richtig im Kopf habe, vom Rat der Europäischen, also von den 27 EU-Mitgliedstaaten noch nicht. Nur üblicherweise ist es so, wenn es in den Trilogverhandlungen eine Einigung gibt, dass danach der formelle Beschluss im EU-Rat nur mehr eine Formalität ist. Im Artikel 26 Absatz 10 dieses AI-Actes ist die nachträgliche biometrische Fernidentifizierung angeführt, wo im ersten Halbsatz dieses ziemlich langen Satzes angeführt ist, dass es eine Bewilligung braucht, mindestens 48 Stunden vorher. In dringenden Fällen kann man das auch nachträglich einholen. Ausgenommen, es sei denn, es wird zur erstmaligen Identifizierung eines potenziellen Verdächtigen auf der Grundlage objektiver und nachprüfbarer Tatsachen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Straftat stehen, verwendet. Jede Verwendung ist das auf das für die Ermittlung einer bestimmten Straftat unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Nach unserer Interpretation, ich glaube, die kann ich jederzeit vertreten und überall, ist für diese Art und Weise, wie wir das Gesichtserkennungssystem einsetzen, nämlich nach Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung, wo es eine Aufnahme des Täters oder der Täterin bei Begehung der gerichtlich strafbaren Handlung gibt, glaube ich, sind die Voraussetzungen, also die Grundlage objektiver und nach, unstarrer Tatsachen im unmittelbaren Zusammenhang der Straftat gegeben. Also nach unserer übereinstimmenden Ansicht können wir das Gesichtserkennungssystem, so wie wir es aktuell verwenden, nachträglich zur Identifizierung eines Täters nach der Begehung strafbarer Handlung, gerichtlich vorsätzlicher, jedenfalls zulässig. Es muss, die ersten paar Zeilen spare ich mir, es muss sichergestellt werden, dass die Strafverfolgungsbehörden keine ausschließlich auf der Grundlage des Ergebnisses solcher Systeme zur nachträglichen biometrischen Fernidentifizierung beruhende Entscheidung, aus der sich eine nachteilige Rechtsfolge für eine Person ergibt, treffen. Wie ich Ihnen bereits vorhin erläutert habe, passiert rein aufgrund der Entscheidung bzw. des Ergebnisses durch des Gesichtsabgleiches nichts. Minimum sind zwei Personen, die sich das anschauen und dann die Entscheidung treffen, wir arbeiten weiter oder wir legen diesen Bericht ab, er kommt zum Akt und damit war es. Das ist das auch, was hier noch drinnen steht, auch wieder fett hervorgehoben. Das ist das, was die Polizei in allen Erhebungen, die er seit Jahrzehnten macht, alle Erhebungsergebnisse werden in der Akte, in der Ermittlungsakte dokumentiert und selbstverständlich ist Teil mit der Ermittlungsakte auch dieser Abgleichsbericht, der sich darin findet. Also insofern ist auch diese Bestimmung überhaupt kein Problem für uns und wir werden das selbstverständlich allen Behörden auf deren Verlangen zur Verfügung stellen, wenn danach gefragt wird. Es ist überhaupt gar keine Frage, wie der Paul Maruschek auch schon ausgeführt hat. Wir arbeiten, Österreich ist zum Glück ein mitteleuropäischer Rechtsstaat. In erster Linie bin ich Bürger dieses Staates und erst dann bin ich Polizist. Mir ist es sehr wichtig, in einer Demokratie zu leben und der Vergleich mit China oder anderen autoritären Staaten, wo die Gesichtserkennung missbraucht wird, das ist schon richtig. Nur wir sind nicht China, wir sind Österreich und wir sind eine rechtsstaatliche Demokratie. Und nur weil in China Dissidenten oder Demonstrierende ins Gefängnis gesperrt werden, käme wahrscheinlich auch niemand auf die Idee, dass man in der EU alle Gefängnisse abschafft, weil die in anderen Staaten missbräuchlich verwendet werden. Also das heißt, ich bin froh, dass wir in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben und dann sollte man nicht vergessen. Und man sollte nicht immer auf China verweisen oder auf andere Staaten, wo diese Rechtsstaatlichkeit eben nicht gegeben ist. Die zweite Rechtsgrundlage, ich habe schon überzogen, glaube ich, die zweite Rechtsgrundlage, auf die ich noch hinweisen möchte, ist die Prüm-2-Verordnung. Die ist meines Wissens nach sowohl vom Rat als auch vom Europäischen Parlament angenommen und muss nur noch veröffentlicht werden. Und in dieser Prüm-2-Verordnung ist angeführt, dass die Mitgliedstaaten Fundstellen, Datensätze von Gesichtsbildern zur Verfügung stellen für Abgleiche zur Straftatenklärung. Das ist die Verpflichtung, dass man eine Gesichtsbilddatenbank führt. EU-Rechtsakt vom Parlament und vom Rat angenommen. Die anderen Staaten dürfen online auf diese Datenbanken zugreifen. Die Einschränkung hier ist, dass eine Straftat mit einem Mindeststrafrahmen von zumindest einem Jahr gegeben sein muss, wobei das auch bedeutet, dass ich nicht ein Jahr und mehr haben muss, sondern ich muss ein Jahr erreichen, so wie wir in Österreich die Rechtslage haben. Körperverletzung hat einen Strafraum bis zu einem Jahr. Der Abgleich mit Gesichtsbildern nach einer Körperverletzung wäre, oder beziehungsweise nicht wäre, sondern ist im Prümer Datenverbund möglich. Nur kurz ein Argument, warum die Gesichtserkennung nicht böse ist, sondern objektiv einzusetzen ist und teilweise definitiv auch dem Datenschutz dient. Es kann eine Lichtbildveröffentlichung in den Medien vermieden werden. Ich glaube, es ist weniger eingreifend in meine Persönlichkeitsrechte, wenn sich ein Polizist ein Foto von mir anschaut, wenn ich in der erkennungsdienstlichen Evidenz gespeichert wäre und danach die Entscheidung trifft, okay, ich bin es nicht, als wenn ich mein Konterfei am Morgen, wenn ich in der U-Bahn fahre, in Heute, Österreich oder sonstigen Qualitätszeitungen finde. Schon bisher war es möglich, Zeugen und Opfer die Möglichkeit zu geben, in die erkennungsdienstliche Evidenz einzusehen. Das heißt, mit einer Verknüpfungsanfrage, das Opfer oder der Geschädigte beschreibt jetzt in meinem Fall ca. 1,70, 1,75 groß, um die 60 Jahre alt, schlank, möglicherweise buschige Augenbrauen. Und dann kommt eine bestimmte Anzahl an Datensätzen, wird vom System ausgegeben und dann sitzt der Zeuge neben dem Beamten oder der Beamtin und kann sich diese Lichtbilder anschauen, der Reihe nach, ohne Personendaten, aber trotzdem die Lichtbilder und kann dann sagen, ja, der könnte sein, der könnte sein, der könnte sein. Das heißt, das haben wir schon gehabt. Die Wahrnehmung von Zeugen und Opfern und die Wiedererkennung ist sehr, sehr subjektiv beeinflusst. Es gibt Versuche in dieser bei diesen Lichtbildvergleichen, die man gemacht hat vor Jahren, da war es so, dass die Probanden, die diese Versuche durchgeführt haben, dann ab 50 bis 60 Fotos ihre eigenen Eltern nicht mehr erkannt haben, weil einfach die visuelle Überforderung gegeben ist. Wir haben selbstverständlich auch eine umfangreiche Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt und diese liegt jederzeit auf. Und da sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, dass das Risiko, dass der Nutzen bei Weitem das Risiko überwiegt und dass das Risiko aufgrund der Maßnahmen, die wir ja getroffen haben, das ist im, die Gesichtserkennung ist im BMI EDV-Verbund eingebunden. Das heißt, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen sind gegeben. Es wird alles protokolliert und es sind nur besonders geschulte und ausgewählte Beamtinnen und Beamtinnen befugt, die Gesichtserkennung zu verwenden. So, ganz kurz noch, dann bin ich schon durch. Wir haben seit 2020 bzw. 2019 im Probebetrieb in 7.000, ein bisschen über 7.000 Fällen Gesichtsabgleiche durchgeführt. Wir haben dabei Treffer unter Anführungszeichen, Sie sehen es unter Anführungszeichen hier, bestätigte Rückmeldungen bekommen, dass die Person oder eine Person, die auf diesem Kandidaten, auf dem Ergebnisbericht mit der Kandidatenliste angeführt war, der Staatsanwaltschaft als Täter oder Täterin angezeigt wurde. Das ist eine Trefferrate unter Anführungszeichen von 16%. Das ist sehr hoch nach unserer Einschätzung, mehr als wir uns zu Beginn erwartet hätten. Wir haben 120 Treffer, also diese unter Anführungszeichen Treffer, wo der Übereinstimmungswert unter 72% liegt. Also das heißt, man kann nicht nur sagen, ermittelt nur bei 95%, alles andere ist zu vergessen. 391 Treffer waren auf Platz 1, die restlichen 97 Treffer sind aufgeführt. Das wird natürlich immer weniger, das ist der Platz 2. Wir haben aber auch auf Platz 30 noch einen aufgrund der weiterführenden Ermittlungen identifizierten Täter gehabt. Und hier noch ganz kurz die Auflistung nach Staatsangehörigkeiten. Wir haben 112 bestätigte Treffer auf Österreicher oder auf Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und das sind 23% und rund 77% der Treffer auf nicht österreichische Staatsbürger. Ich bin schon durch. Ganz kurz möchte ich noch darauf hinweisen, auf ein ganz aktuell ergangenen Beschluss des Verfassungsgerichtshofs, wo es um Gesichtserkennung geht, wo der Verfassungsgerichtshof die Behandlung abgelehnt hat, weil keine Bedenken hinsichtlich grundrechtlicher Verletzungen oder einer nicht verfassungskonformen gesetzlichen Regelung vorliegen. Das ist der Beschluss E1588 aus 2023. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Gut, selbes Prozedere wie vorher. Gibt es eine Rückfrage oder zwei Rückfragen ad hoc zum Vortrag oder sollen wir nachher diskutieren? Wenn nicht, dann diskutieren wir nachher. Und
Dankeschön.
Danke herzlich. Danke. Dann übergebe ich jetzt gleich an Eva Korenjak-Kladowitsch, die schwierige Aufgabe hat, obwohl sie nicht muttersprachlich Deutsch spricht, hier auf Deutsch zu reden über ein Projekt, in dem die Arbeitssprache Englisch ist. Sie spricht über den KI im Einsatz gegen Umweltkriminalität, das Perivarium.
Das ist das. Okay, hallo und guten Tag noch von meiner Seite. Also ich bin Eva Korenjak-Kladowitsch und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht unter der Leitung von Professor Forger. Und ja, nur kurz zu meinem Hintergrund. Also ich habe in Slowenien studiert, also Recht, und meine Spezialisierung war internationales Recht, wo ich mich auch ein bisschen mit dem Umweltrecht beschäftigt habe. Und das hat mir auch geholfen, dieses Projekt, das ich heute Ihnen vorstellen möchte, besser zu verstehen. Genau. Ja, aber bevor ich noch zum Projekt komme, möchte ich kurz über die Umweltkriminalität ein paar Wörter sagen. Und zwar, also wahrscheinlich wissen Sie schon alle, was das bedeutet, aber also Umweltkriminalität steht für die oder bezeichnet die Handlungen, die gegen die Rechtsnormen, die Umweltschutz dienen, verstoßen. Und das sind zum Beispiel illegale Abfallentsorgung und Handel Umweltverschmutzung, also Land- oder Wasserverschmutzung, illegaler Handel mit verschiedenen Substanzen und Gegenständen. Und das ist eine der größten Kriminalitätsbedrohungen für die EU mit dem jährlichen Wachstum von 5 bis 7% im Straftaten. Und das sind eigentlich nur die Straftaten, die entdeckt wurden. Und es gibt noch einen großen Teil von Straftaten, die gar noch nicht entdeckt wurden. Und das ist auch aufgrund der verschiedenen Herausforderungen, die die Umweltkriminalität gegenüberstehen. Und das sind also die folgende. Also die Umweltkriminalität ist eigentlich genauso profitabel wie alle anderen Formen von organisierter Kriminalität. Aber gleichzeitig gibt es geringere Sanktionen und Verfolgungsrisiken bei der Umweltkriminalität. Es gibt auch sehr unterschiedliche Gesetzregulationen in EU-Ländern. Und das ist wichtig, weil Umweltkriminalität als auch sehr, sehr oft grenzüberschreitend ist. Weiters gibt es Mangel an Daten und vergleichbaren EU-Statistiken. Und was am wichtigsten oder relevantesten für uns heute ist, es gibt auch einen großen Mangel an fortschrittlichen Technologien, einschließlich die künstliche Intelligenz, zur Erkennung, Überwachung und Prävention von Umweltkriminalität. Und hier kommt ins Spiel Peribellum-Projekt. Ja, also Peribellum-Projekt, es gibt mehrere natürlich EU-finanzierte Projekte, die sich mit Umweltschutz oder Kriminalität beschäftigen. Aber ich möchte heute Ihnen das Peribellum-Projekt vorstellen. Und Peribellum steht also auf Englisch, wie erwähnt, das Projekt, also die Arbeitssprache ist Englisch, also vielleicht werde ich heute ein paar Wörter oder Phrasen, die leider nicht so gut übersetzbar sind, also auf Englisch sagen müssen. Aber also Peribellum steht für Protecting the European Territory from Organized Environmental Crime through Intelligent Threat Detection Tools. Also es geht um die Entwicklung von verschiedenen Technologien, die also Bekämpfung von der Umweltkriminalität erleichtern oder verbessern sollen. Und im Projekt sind 27 Partner beteiligt, einschließlich Polizei- und Grenzschutzbehörden, aber auch Partnern aus Forschung und Industrie, sowie also Universität Wien zum Beispiel. Und ja, das Projekt läuft für 3 Jahre. Es begann im Dezember 2022, also und es läuft bis 2025. Was auch wichtig vielleicht zu beachten ist, weil also das Projekt läuft jetzt für ungefähr 1,5 Jahre und viele Technologien, die technischen Partner entwickeln, sind noch in der Entwicklungsphase und vieles ist noch unklar, aber dazu komme ich noch später. Und die Hauptziele von dem Projekt, ich habe heute schon erwähnt, also sind die verbesserte KI-Tools zur Bekämpfung von Umweltkriminalität. Und da wird auch so ein Observatorium oder Umweltkriminalitätsobservatorium oder auf Englisch Environmental Crime Observatory etabliert. Und das sollte auch dazu führen, um die Untersuchung und Ermittlungsprozesse, Methoden effektiver zu machen und die Kapazität von Polizei- und Grenzschutzbehörden aufzubauen. Und letztendlich sollte das auch die internationale Kooperation verbessern und die Regulierungsgestaltung und Anpassung zu erleichtern. Genau. Ja, und weil wir heute über künstliche Intelligenz reden, möchte ich ein bisschen mehr detailliert über die KI-Tools, die im Peribellum entwickelt werden, reden. Und das sind vor allem die KI-Tools im Bereich von Computer Vision und multimodale Analytik. Zum Ersten ist unser Ziel die KI-basierte raumbezogene Aufklärung, also das ist auf Englisch Geospatial Intelligence, sowie die Verwendung von Satelliten oder UAVs, also Drohnen oder Röntgenscans zu verwenden für die Erkennung von Umweltkriminalität. Und als zweites Ziel ist die Verbesserung von KI-Technologien für die Analyse und Korrelation von Umweltkriminalitätsaktivitäten. Und hier ist ganz wichtig, dass heterogene multimodale Sensordaten, die ich vorher erwähnt habe, also von Satelliten und Drohnen, integriert werden und aber auch Informationen aus öffentlich verfügbaren Online-Quellen, auch durch Web-Scraping zum Beispiel. Genau. Hier sind noch so ganz viele Fachsprachbegriffe. ja, das vielleicht ein bisschen springt unser Rahmen heute, aber ich habe das nur aufgelistet, sodass Sie sich vorstellen können, was für, ja, was für Komponenten sind vorgesehen für diese KI-Tools. Also zum Beispiel Automatisierung der Luftbildanalyse, was auch heute schon erwähnt wurde, sodass wir nicht manuell alle Bilder und alle Materialien durchsuchen müssen und so ganz viel Zeit verschwenden, ist unser Ziel, also diese Prozesse zu automatisieren. Dann neue Deep Learning Methoden zu entwickeln zur Verbesserung der Genauigkeit der Objekterkennung. Also hier ist wieder Stichwort Qualität und Quantität. Und dann optimierte 3D-Geländekarte, Entschuldigung, Geländekartierung aus Luftdaten und dynamische Schwarmintelligenz zur Maximierung der Überwachungsabdeckung. Also das alles sollte zur ja, Erleichterung von Umweltkriminalitätsbekämpfung führen. Und hier, also bei diesem zweiten Ziel, also verbesserte Analyse und Korrelation von Umweltkriminalität, ist auch, ja, gibt es verschiedene Komponenten, aber vielleicht das Wichtigste hier ist die KI-basierte Mustererkennung, also Pattern Recognition, Trenderkennung und pauschale Analytik, also Predictive Analytics. Auch. Ja, und hier kommen wir schon zum AI Act oder KI-Gesetz, das heute auch schon erwähnt wurde. Also ich glaube, ja, also ich muss das nicht alles nochmal wiederholen, aber das Ziel von diesem Gesetz ist, klare Anforderungen und Pflichten in Bezug auf die spezifische Nutzung von KI zu festzulegen. Und es basiert auf einem Risikoansatz, also es gibt verschiedene Kategorien. Und für Verriebenung ist das wichtig, weil es würden natürlich diese Technologien einschließlich künstliche Intelligenz entwickelt. Und die werden auch dann eingestuft in diese Kategorien. Und das kommt noch hier. Also was sind die Auswirkungen des AI-Acts auf Verriebelung? Wie erwähnt heute schon, dass viele KI-Tools sind noch in der Entwicklungsphase und aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Technologien als verboten oder als hochriskant eingestuft werden. Trotzdem ist es aber wichtig, einzelne Komponenten zu betrachten und zu begleiten, weil hier habe ich also aufgelistet ein paar Bestimmungen aus dem AI-Act, das potenziell relevant sein könnten. So zum Beispiel Social Scoring, also die Bewertung auf der Grundlage sozialen Verhaltens, weil im Perivalon werden ja also Web-Scraping und also Durchsuchen von auch sozialen Netzwerken zum Beispiel durchgeführt. Und da ist ganz wichtig, dass alle personenbezogenen Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden. Aber trotzdem müssen wir beachten, dass es keine Schlechtherstellung oder Benachteiligung zu diesen Personen gibt. Dann zweite potenzielle relevante Bestimmung ist die Risikobewertung auf der Grundlage des Profiling. Aber hier ist wieder, was heute auch schon erwähnt wurde, dass es in Perivalon ist das Ziel nicht nur die, also nicht nur diese Tools automatisiert zu verwenden. Also das wird immer als Unterstützung für die Menschen verwendet, also ja, für die Praktiken zur Verfügung gestellt werden. Also es wird nicht nur die künstliche Intelligenz entscheiden, das ist jetzt ein Umweltverbrechen oder nicht. Es dient nur als Unterstützung für die Entscheidungen oder Entscheidungen treffen. Dann Datenbanken zur Gesicht, also Erweiterung oder Erstellung von Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern. Das ist auch eine Handlung oder ja, die im AI Act als verboten gilt. Und das ist also nicht das Ziel des Perivalons, also die Gesichter zu erkennen. Aber trotzdem könnte durch Web-Scraping könnten auch ja solche Bilder gesammelt werden. Aber hier ist wieder unser Ziel, die gleich zu also entfernen oder anonymisieren. Und ja, dann ist noch die Echtzeitbiometrie. Aber das ist auch sehr unwahrscheinlich relevant und also unwahrscheinlich, dass es relevant für das Projekt ist. Und genau. Wir werden auf jeden Fall diese Entwicklungen betrachten und begleiten. Und ja, weil auch die Rolle von der Uni in diesem Projekt ist, alle ethischen und rechtlichen Fragen zu überwachen sozusagen. Aber ja, wir sind, wie kann ich, wir sind, das Wort fehlt mir jetzt, aber wir sind confident. Ja.
Optimistisch.
Wir sind sehr optimistisch, dass diese Technologien also viel zur Bekämpfung von der Umweltkriminalität beitragen werden. Und das war es schon von meiner Seite.
Sachliche Rückfragen? Wenn nicht, dann darf ich gleich weitergeben an Magister Lukas Feimann. Herr Feimann vom Institut, und er redet über innovative Methoden im Cybersecurity-Training auf Grundlage eines Projekts namens Acting. Lukas,
bitte. Vielen herzlichen Dank. Ein großes Danke auch schon an meine Vorredner und Vorrednerinnen für die spannenden Vorträge. Ich habe jetzt, glaube ich, die Herausforderung, dass ich eigentlich schon fertig sein sollte mit meinem Vortrag vor 2 Minuten.
Ja.
Ich
nicht werde nur mich versuchen, du, sondern der Nächste auch.
Wunderbar. Ich werde mich versuchen, kurz zu halten. Ich darf Ihnen kurz etwas über unser Projekt Acting erzählen, das ein Akronym sein soll für Advanced European Platform and Network of Cybersecurity Training and Exercise Centers. Und es hat dahingehend ein Alleinstellungsmerkmal, weil das einzige Projekt ist, das momentan bei uns finanziert wird über den European Defence Fund, der primär eigentlich ein militärischer Verteidigungsfonds ist. Für mich als ehemaligen Zivildiener auch eine Herausforderung. Was macht Acting oder was haben wir uns in diesem Projekt als Ziel gesetzt? Das Projekt möchte ein Netzwerk von fortschrittlichen, föderierten, domainorientierten Cyber-Ranges entwickeln und sozusagen ein modulares System aufbauen, verschiedenste Cyberangriffe und Cyberbedrohungsszenarien primär eigentlich üben zu können. Also wir sind ganz stark in der Wissensvermittlung hier und im Wissensaufbau von Cyber-Operatoren. Primär mit dem Anwendungsschwerpunkt eben auf militärischen Anwendungsfällen, aber nicht nur. Das System, das wir entwickeln, soll eben modular ausgestaltet sein und primär auch für die zivile Anwendung benutzt werden können. Die Idee ist, dass wir im Projekt mit mehreren CyberRange-Betreibern zusammenarbeiten und mit im Projekt eine Plattform entwickeln, wo sich ein potenzieller Kunde, ein potenzielles Verteidigungsministerium sich seine eigenen Bedrohungsszenarien eben zusammenstöpseln kann. Wir machen das nämlich natürlich nicht alleine. Wir sind in dem Projekt 28 Partner, davon zwei Großunternehmen, drei Midcaps, 14 KMUs, drei Universitäten und sechs externe Forschungsinstitute, insbesondere militärische Forschungsinstitute aus 13 europäischen Mitgliedstaaten. Und davon sind auch 13 Cybersecurity-Kompetenzzentren dabei. Wenn ich Ihnen in diesem Konsortium und in dieser Auflistung auch unterschlagen habe, das Projekt wird auch unterstützt offiziell von sechs verschiedenen Verteidigungsministerien. Und da habe ich Ihnen auch die Logos von allen Partnern mitgebracht. Wir haben uns drei große Zielkomplexe gesetzt. Dem ersten Zielkomplex, den Research and Innovation Objectives, haben wir uns jetzt im ersten Projektjahr, das vor kurzem abgelaufen ist, gewidmet. Es ist einmal darum gegangen, dass wir uns mit dem aktuellen Stand der Technik auseinandersetzen und einmal im Konsortium Wissensgewinnung starten, wo wir überhaupt beim Cybersecurity Training in Europa gerade momentan stehen und welche Toolsets eigentlich relevant sind für die Fortentwicklung. Es geht uns eigentlich auch darum, im Projekt einen gemeinsamen europäischen Ansatz aufzubauen für die gemeinsame Cyberverteidigung und eigentlich dann auch insbesondere für kleinere Mitgliedstaaten kostengünstige und auch trotzdem fortgeschrittene Möglichkeiten, eben eine sinnvolle Trainingsplattform aufzubauen. Vielleicht einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt genau eine CyberRange? Eine CyberRange ist eine virtuelle oder eine hybride Umgebung, die insbesondere drei Aspekte erfüllen soll. Nämlich sie soll dem Wissensaufbau und der Wissensweitergabe für Cyber-Operators dienen. Es geht darum, eigene Systeme, Protokolle trainieren zu können, entwickeln zu können und in einem dritten Schritt auch diese Systeme zu evaluieren. Die Idee ist bei einem CyberRange, dass man natürlich nicht seine eigene tatsächliche Infrastruktur hernimmt und die versucht anzugreifen, sondern sich einen digitalen Zwilling schafft, wo das problemlos funktionieren kann, wo trotzdem in irgendeiner Form eine realistische Simulation möglich ist, ohne die eigenen Systeme zu gefährden. Und das kann so ausschauen, also das kann eine On-Premise-Einrichtung sein, wo wir in irgendeiner Form auch einen physischen Raum haben. Die können aber auch als ein Service, als eine reine Online-Veranstaltung präsentiert werden und unter anderem eben auch weitergegeben werden zum Training an Personen, die selbst keine CyberRange besitzen. Was ist genau ein CyberRange-Szenario? Ich glaube, den Begriff habe ich jetzt auch verwendet. Ein CyberRange-Szenario ist ein konkretes simuliertes Bedrohungsszenario, typischerweise mit einer Erzählgeschichte dahinter. Also da passiert etwas, das hat irgendwie einen konkreten Anwendungsfall und eine Story, die es zu bewältigen geht. Cyber-Operator können eben Sicherheits- und Response-Protokolle trainieren und typischerweise haben solche Szenarien auch eine wesentliche pädagogische Wirkung, in irgendeiner Form verknüpft mit einer Auswertungsmöglichkeit, ob ich das, was ich da jetzt gemacht habe, ob das gut war. Im Projekt versuchen wir eigentlich vier State-of-the-Art-Herausforderungen zu begegnen. Die erste ist unter anderem mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zu bewältigen. Wir möchten einmal überhaupt so ein realistisches User-Verhalten simulieren können. Typischerweise wird halt dieser Angriff dann nicht von Menschen stattgegeben oder vollführt, sondern wir haben Traffic-Generatoren in diesen Cyber-Ranges, die verschiedenste Handlungen vornehmen. Da wird vielleicht einmal eine E-Mail ausgesendet mit einem Spam-Link drinnen, der eben einen Virus einpflanzt auf der Plattform, in der angeklickt wird, oder verschiedenste andere Formen von Traffic-Generatoren. Uns geht es auch darum, dass wir eine automatisierte Bewertung der Leistungen eben der Cyber Operator bieten können und machen können. Das gibt es aktuell schon am Markt, ist aber eigentlich auf sehr simple Events noch beschränkt und noch nicht wahnsinnig komplex. Das ist, glaube ich, der Punkt. Der dritte Punkt ist jener, wo wir am fortgeschrittensten sind und uns das fortgeschrittenste Ziel, glaube ich, auch gesetzt haben. Es geht darum, eben verschiedenste Cyber-Ranges von mehreren Anbietern modular verknüpfen zu können. Und als viertes Ziel geht es darum, uns eine eigene Development- und Szenario Description Language aufzubauen, die eben für unsere Programmierer dann auch modular zusammengesetzt werden kann. Wir tun oder wir werden in diesem Projekt versuchen, die Funktionsweise von dieser Plattform mit drei Use Cases zu beweisen. Im ersten Use Case geht es uns darum, dass wir unseren Szenario aufbauen für einen koordinierten Angriff auf Communication Information Systems, sowohl von Land- als auch Seestreitkräfte. Also die Idee ist, einen koordinierten Angriff eben auf mehrere Armeeteile da zu haben und die Kommunikation selbst wieder aufzubauen, den Cyberangriff abzuwehren und trotzdem vielleicht auch parallele Kommunikationskanäle aufzubauen. In einem zweiten Fall, das ist so unser Dual-Use-Case, wo wir sowohl eine militärische als auch eine zivile Anwendung haben, werden Positionierungssatelliten in der sowohl militärischen als auch in der zivilen Schiffsfahrt angegriffen. Und Ziel ist es, dass Cyberoperatoren eben Positionierungssatelliten wieder zurückzugewinnen und trotzdem in irgendeiner Form die Funktionsweise der Navigation aufrechtzuerhalten. Und in einem dritten Fall geht es um die Simulierung von Kaskadeneingriffen über Smart Home Devices. Also es ist ein reiner ziviler Anrechnungsfall jetzt, wo eben über das Einfallstor von Internet of Things Devices insbesondere in die Zivilbevölkerung eingegriffen wird, wo personenbezogene und sensible Daten abgegriffen werden und es darum geht, auch diesen Angriff wieder der Cyber-Operator abzuwehren. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, was wir in diesem Projekt tun. Also wir sind einer der Partner mit der rechtlichen Expertise in dem Projekt. Unsere Hauptaufgabe besteht in der rechtlichen Forschungsbegleitung. Wir setzen uns eben mit Fragen auseinander im Datenschutz, in der Implementierung und in der Nutzung von der künstlichen Intelligenz, also insbesondere bei unseren automationsunterstützten Traffic Generators. Wir waren jetzt insbesondere im ersten Jahr ganz maßgeblich an der Stellung des Data Management Plans beteiligt. Genau. Und in weiterer Folge werden wir uns auch den ethischen Anforderungen der Trainingssimulation durch die KI-gestützten Traffic-Generatoren widmen. Um vielleicht das Ganze noch auf eine rechtliche Ebene zurückzubringen, wir haben uns überhaupt einmal eine sehr, sehr grundsätzliche Frage gestellt, ist der AI-Act anwendbar auf das, was wir da eigentlich tun? Wenn Sie da mal nämlich genau in den Artikel 2, insbesondere in Absatz 3 reinschauen, werden Sie feststellen, dass eben der AI-Act nicht anwendbar ist auf ausschließlich für militärische Zwecke, Verteidigungszwecke oder Zwecke der nationalen Sicherheit. Und es ist der letzte Kompromisstext, der momentan geleakt bzw. online ist und insbesondere für Dual-Use-Cases, wie wir es vorhaben, gehen wir stark davon aus, dass der AI-Act anwendbar ist und wir dementsprechend auch den Bestimmungen darin folgen müssen. Genau, das wäre schon von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, falls es schon Fragen gibt.
Ja. Wenn es schon Fragen gibt, dann gerne jetzt, aber einen Applaus kriegst du auch. Bitte.
Sowohl eine militärische als auch eine zivile Anwendung. Also wenn man Zusammenarbeit haben zwischen der militärischen Cyberverteidigung als auch der zivilen Cyberverteidigung.
Okay, aus dem Netz gibt es bisher nur eine Rückmeldung, die nehme ich nicht als Frage, da steht sympathisch, Lukas. Also
Dankeschön, sehr nett.
Sympathisch. ich weiß nicht, ob er oder sie das Projekt oder den Präsentator meint.
Wahrscheinlich beides, ja.
Vielen herzlichen Dank. Ich leite über zum Letzten. Das ist der Magister Peter Hübelbauer, der spricht über Transaktionsmonitoring mit KI in der Chemielieferkette. Und auch dem liegt ein Projekt zugrunde, an dem wir beteiligt sind.
Ja, guten Tag. Ich spreche über Odysseus, das ist auch ein EU-Forschungsprojekt mit einem fürchterlich langen Titel. Im Wesentlichen geht es in dem Projekt um die Entwicklung von Methoden, die Strafverfolgungsbehörden unterstützen sollen in der Prävention und Untersuchung von Terrorangriffen, sofern diese im Zusammenhang mit selbstgebauten Sprengstoffen stehen. Heute möchte ich von diesen Methoden eine vorstellen, und das ist zwar das Transaktionsmonitoring mit Hilfe von KI. Ausgangspunkt ist die Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe. Die ist ja 2021 in Kraft und hat das Ziel, die Herstellung von Explosivstoffen, also die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen zu verhindern. Diese Verordnung reguliert nicht Explosivstoffe per se, sondern eben die Ausgangsstoffe. Diese finden Verwendung auch für legitime Zwecke in der Industrie, für Reinigungsmittel, Bleichmittel, Farbstoffe zum Beispiel, auch in der Landwirtschaft, insbesondere als Düngemittel. Deswegen sind diese Stoffe jetzt nicht per se verboten, aber eben reguliert. Und die Wirtschaftsteilnehmer und Online-Marktplätze müssen die Bestimmungen dieser Verordnung einhalten und dafür sorgen, dass diese Produkte, die solche Stoffe enthalten oder die Ausgangsstoffe an sich, nur an Berechtigte weitergegeben werden und müssen hierbei auch verdächtige Transaktionen melden. Die regulierten Ausgangsstoffe sind in zwei Anhängen gelistet, taxativ. Sie finden in Anhang 1 die Beschränkten, das heißt, die sind beschränkt erwerbbar für Mitglieder der Allgemeinheit, das heißt für Privatpersonen. Die dürfen diese Ausgangsstoffe nur bis zu einem bestimmten Grenzwert erwerben. In Anhang 2, dort befinden sich die unbeschränkt erwerbbaren Stoffe, die kann jedermann erwerben, unbeschränkt, aber auch diese sind reguliert und daher meldepflichtig. Die Verordnung selbst spricht hier bei Anhang 2 von meldepflichtigen Ausgangsstoffen. Das ist aber unglücklich gewählt, weil auch die Beschränkten natürlich meldepflichtig sind. Also alle regulierten Ausgangsstoffe dieser Verordnung sind meldepflichtig. Diese Meldepflicht unter anderem enthält eben auch die Meldung verdächtiger Transaktionen. Das sieht in der Lieferkette dann so aus, dass jeder Wirtschaftsteilnehmer, das kann eine natürliche oder juristische Person sein, jede Einrichtung, die eben das weiterverkauft, muss den potenziellen Kunden überprüfen bis zum Endkunden. Der kann ein gewerblicher Verwender sein, der verwendet das für seine berufliche Tätigkeit, verkauft es nicht weiter, oder ein Mitglied der Allgemeinheit, das ist dann eben eine Privatperson, die ein Reinigungsmittel zum Beispiel einfach neu erwerben möchte. Dabei muss aber eben geprüft werden, ob es sich um eine verdächtige Transaktion handelt. Die ist so definiert, dass alle relevanten Umstände berücksichtigt werden müssen, woraus sich der Verdacht ergeben könnte, dass jetzt dieser Stoff für die unrechtmäßige Herstellung verwendet wird. Das heißt, wenn zum Beispiel die beabsichtigte Verwendung des potenziellen Kunden nicht mit seiner beruflichen Tätigkeit zusammenpasst. Demonstrativ werden hier verschiedene Verhaltensweisen in der Verordnung angeführt. Zum Beispiel ist sich der Kunde nicht im Klaren, was er damit eigentlich genau machen möchte, bleibt hier sehr vage, kann das nicht plausibel begründen, warum er das denn kaufen möchte, kauft es in ungewöhnlichen Mengen, also versucht es in ungewöhnlichen Mengen zu verkaufen, ist nicht bereit, zum Beispiel seine Identität nachzuweisen oder besteht auf ungewöhnliche Zahlungsmethoden. Zuständig dafür sind jetzt in erster Linie mal die Mitarbeiter. Diese müssen wissen, welche Produkte im Verkauf Ausgangsstoffe für Explosivstoffe enthalten. Da wage ich zu behaupten, dass das jetzt nicht jeder Mitarbeiter wissen wird. Und vor allem, wenn Sie bedenken, wo Sie überall Reinigungsmittel kaufen könnten, die unter anderem Ausgangsstoffe für Explosivstoffe enthalten. Und Sie müssen auch von den Wirtschaftsteilnehmern dann auch darüber sensibilisiert werden. Von den Verfahren her müssen aber Wirtschaftsteilnehmer auch angemessene, sinnvolle und verhältnismäßige Verfahren verfügen, die ihnen dabei helfen, eben verdächtige Transaktionen verlässlich aufdecken zu können. Und was würde sich hier gut anbieten, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ob eine verdächtige Transaktion vorliegt oder nicht? Möglicherweise eben KI basierend auf statistischen und mathematischen Modellen. Das ist der Vorschlag von diesem Projekt, was eben erforscht wird, ob man nicht Transaktionsdaten von jedem, nach jeder Transaktion eben, oder an eine zentrale Instanz schickt, die dann diese Daten analysiert mit Hilfe von KI, um Anomalien eben daraus zu erkennen. Und wir haben in unserem Projekt im Konsortium keine Wirtschaftsteilnehmer daher und auch keine brauchbaren öffentlichen Transaktionsdaten gefunden, weil auch die wenigsten Unternehmer diese öffentlich zur Verfügung stellen im Internet. Daher wurden diese Daten synthetisch generiert mit KI-Agenten. Das sind sozusagen Computerprogramme, die ein bestimmtes Ziel haben in dieser Simulation, die einen mit dem Ziel einfach für legitime Zwecke solche Stoffe zu kaufen und die Bösartigen in der Simulation kaufen eben Produkte, um Rezepte umzusetzen. Rezepte, also Kochanleitungen für die Synthese von Ausgangsstoffen zu Explosivstoffen. Das maschinelle Lernen sieht dann so aus, dass eben Transaktionen in Cluster gruppiert werden. eine räumlich-zeitliche Korrelation, um auch hier an sich normale Transaktionen, also um hier Muster zu erkennen im räumlich-zeitlichen Kontext, dass sie dann sowohl verdächtig sein könnten. Komplementär dazu natürlich auch noch die rezeptbasierten Informationen. Legitime Zwecke müssen wiederum herausgefiltert werden und am Ende eine binäre Klassifizierung, ob dann jetzt nun eine verdächtige Transaktion wahrscheinlich vorliegt, ja oder nein. Und ja, und das noch mit einem Confidence Score, also auf einer Skala, wie zuversichtlich das System hierbei ist. Und da kommen eben, also diese Technologien fallen auf jeden Fall in den AI Act rein, abstrakt einmal von der technologischen Perspektive, weil hier unsupervised und supervised Machine Learning zusammenfällt. Also der AI Act, ja, Strafverfolgungsbehörden werden dort so definiert, dass sie für die Verhütung von Straftaten und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zuständig sind. Das ist deswegen interessant, das hat auch mein Vorredner schon ein bisschen angesprochen, mit dem Anwendungsbereich des AI Acts. Diese Verordnung ist nicht für Zwecke der nationalen Sicherheit anwendbar, wenn das KI-System ausschließlich für Zwecke der nationalen Sicherheit eben verwendet wird. Das muss sie auch, weil das wäre sonst ansonsten primärrechtswidrig, wenn in Artikel 4 Absatz 2 EUV die nationale Sicherheit als in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten normiert ist. Das sieht man hier im Vertrag über die Europäische Union. Das heißt, die nationale Sicherheit liegt in der alleinigen Verantwortung. Und das wurde dann, weil die Frage ist halt, was liegt denn jetzt in der nationalen Sicherheit? Ist dort die Terrorismusabwehr darin enthalten oder nicht? Das Bauchgefühl sagt wohl ja. Glücklicherweise hat sich der EuGH dazu in dieser Frage befasst, in einer Vorabentscheidung zur E-Privacy-Richtlinie. Da hat er das zum Anlass genommen, auch sich anzusehen, ob denn jetzt nun die der Schutz der nationalen Sicherheit auch die Abwehrverhütung terroristischer Aktivitäten umfasst. Und das hat er dort festgestellt. Und das führt eben zum Ergebnis, dass dann eben sollte dieses KI-System als Transaktionsmonitoring basierend auf KI ausschließlich zur Verhütung terroristischer Aktivitäten verwendet werden, liegt es außerhalb des Anwendungsbereichs. Und das macht es dann aber schwierig, diese Ausschließlichkeit auch garantieren zu können. Und wenn das KI-System für schwere Verbrechen oder also eingesetzt wird, dann ist es im Anwendungsbereich. Und wenn die Prävention des Terroranschlags aber versagte und nur ein Terroranschlag untersucht wird, ist auch das wahrscheinlich im Anwendungsbereich, weil bisher habe ich dazu nur gefunden, dass es eben die Verhütung in terroristischen Aktivitäten im nationalen Schutzzweck liegen, aber nichts zur Untersuchung von Terrorangriffen. Und beende hiermit die Präsentation und würde auch die Fragen dann, wenn man im Anwendungsbereich ist, ob das dann nun ein Hochrisikosystem ist oder unter verbotene Praktiken fällt, auf die Diskussion, in der Diskussion diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Peter. Du hast auch erfolgreich Zeit eingeholt. Dankeschön. Will jemand noch mit Kamera on was fragen zu dem? Wenn das nicht der Fall ist, dann drehen wir jetzt Stream ab. Christoph, du sagst mir, wenn wir offline sind. War das schon das Ja für wir sind offline oder ja, ich sage? Jetzt ist ab. Okay. So, wir sind